Als am Sonntagabend in Sachsen-Anhalt die ersten Hochrechnungen präsentiert wurden und klar wurde, dass die AfD sich verdoppelt und die CDU sich halbiert hatte, da hofften wohl viele, dass sich das mit der Brandmauer nun endlich erledigt hat. Denn es war ja schwarz auf weiß zu sehen, wem das fatale Bauwerk sehr genützt und wem es schwer geschadet hatte. Doch bis auf einzelne Wortmeldungen von Kommunalpolitikern hält man von CDU über SPD, Grüne und Linke eisern an der Brandmauer fest. Gefühlt wird im Stundentakt vor einer bevorstehenden faschistischen Machtergreifung in Magdeburg gewarnt. Manche Wortmeldungen wirken so grotesk, dass man gar nicht glauben kann, dass sie ernst gemeint sind. Der Dramaturg und Kultursoziologe Professor Bernd Stegemann von der Berliner Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch hat sich mit dem Wesen der Brandmauer beschäftigt und mit der Angst vor neuem Faschismus, die vor allem das linke Milieu in Deutschland umtreibt. Er erklärt sie unter anderem mit einer einseitigen Aufarbeitung der NS-Zeit und einer Fixierung der Deutschen auf diese Zeit. Gerade ist sein neues Buch »Meine deutschen Dämonen – Eine persönliche Kritik der Erinnerungskultur« erschienen. Herzlich willkommen, Professor Stegemann.
Ja, hallo, guten Tag.
Professor Stegemann, wer oder was sind denn die deutschen Dämonen, die Sie die Iren nennen?
Ja, da fragen Sie jetzt quasi nach dem Buch im Ganzen. Es besteht ja quasi immer so aus zwei Hälften, meine Kapitel, die ich dort beschreibe. Es gibt immer einen eher biografischen Teil, in dem ich quasi meine ganz privaten Dämonen beschreibe, also eher psychologischer Natur, dass ich als Kriegsenkel von Eltern, die mein Vater 1932, meine Mutter 1938 geboren, die also als quasi als Kinder und Teenager dieses schreckliche Dritte Reich und vor allem diese schreckliche Bombardierung erlebt haben, und dann doch das eine oder andere psychologische Folgeproblem auf wiederum ihre Kinder übertragen haben. Das ist quasi der biografische Teil. Und den spiegele ich dann oder versuche ihn zu spiegeln in die große Diskursgeschichte der Bundesrepublik Deutschland. Also vor allen Dingen die Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit, aber dann auch in die Gegenwart kommend quasi die Folgen dieser Aufarbeitung für den aktuellen politischen Diskurs, Stichwort Brandmauer.
Wird in Deutschland zu viel an den Nationalsozialismus erinnert oder zu wenig?
Es gibt ein wunderbares Zitat von Bernhard Schlink, der berühmte Autor des Vorlesers. Der hat mal schon 2001 in einem Spiegelartikel gesagt, in Deutschland gibt es überall Erinnerungsorte, Erinnerungstage, Erinnerungswerkstätten, Erinnerungsschulunterrichte zum Dritten Reich. Das alles ist sehr gut. Es kommt ein interessanter Gedankenstrich. Aber jetzt ist es genug. Und dem würde ich mich sehr anschließen. Also ich finde, Deutschland hat, also Westdeutschland vor allem, hat einen unglaublich selbstkritischen und anstrengenden und auch teilweise selbstzerfleischenden Umgang in der Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit geleistet. Und das hat unglaublich gute Folgen für das Land gehabt. Aber es gibt darin eine Tendenz, und die zeigt sich in den letzten 20, 30 Jahren zusehends, eine Tendenz zur Übertreibung, eine Tendenz zur sozusagen Verfestigung der Meinung und eine Tendenz auch letztlich zur Vereinfachung. Weil es gibt schon bei Marx im 18. Brumaire dieses wunderschöne Zitat, dass er sagt, wenn man die eigene Gegenwart nur im Kostüm der Vergangenheit verstehen möchte, dann versteht man seine eigene Zeit nicht richtig. Sprich, wenn wir permanent alles immer ins SA-Hemd kleiden und immer nur die NSDAP und 1933 in allem erkennen, was aktuell passiert, dann verkennen wir komplett das, was momentan passiert in Deutschland.
Aber diese Fixierung auf die NS-Zeit, die ist ja gelebte Praxis. Welche Folgen hat die für die deutsche Gesellschaft?
Naja, es hat eine bestimmte Realitätsblindheit zur Folge und die hat verschiedene Dimensionen. Als erstes muss man sich immer klar machen, dieser sehr militante Antifaschismus ist natürlich auch ein Resultat der 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts, der quasi auch vom Stalinismus eingeführt wurde, der gesagt hat, alles rechts der KPD, also alles rechts der Kommunistischen Partei, ist quasi Faschismus. Damit wurde die SPD eingemeindet, die Zentrumsparteien sowieso und die NSDAP auch. Also es wurde sozusagen eine riesige Brandmauer aus einem leninistisch-bolschewistischen Denken heraus in die Parteienlandschaft gezogen. Und dieser Impuls steckt bis heute in dem gesamten linken Lager in der deutschen Politik. Also es ist eine strategisch unglaublich durchschlagskräftige Waffe, Weil natürlich, man kann in Deutschland mit keinem Vorwurf einen Menschen einfacher mundtot machen, als wenn man ihn einen Nazi, einen Faschisten, einen Rechtsextremen nennt. Damit ist quasi jedes Gespräch beendet. Der andere ist kein politischer Mitbewerber mehr, sondern er ist ein Feind, der vernichtet werden muss oder ausgegrenzt werden muss. Und diese wirklich klassisch leninistisch-stalinistische Art von politischer Strategie hat sich auf eine fatale Weise in die Normalität der Bundesrepublik Deutschland unserer Gegenwart geschlichen. Also was für mich wirklich zusehends ein unerklärliches Rätsel ist, warum die CDU und die gesamte bürgerliche Mitte sich hat von dieser Strategie komplett inzwischen einmauern lassen. Weil die CDU wird ja quasi auf der einen Seite zerdrückt an der Brandmauer und auf der anderen Seite wird sie von der linken Seite permanent auf die böse Seite der Brandmauer geschoben. Also der Vorsitzende der Linkspartei hat ja noch vor wenigen Wochen gesagt, die CDU macht eine faschistische Politik. Das ist also ein absoluter Irrsinn eigentlich, was die CDU in Deutschland macht, dass sie auf der einen Seite sich in die Geiselhaft der Linken hinter die Brandmauer bringen lässt und auf der anderen Seite noch die ganze Zeit von den Linken beschimpfen lässt als Faschisten. Und aus diesem Doppelmalus findet sie aktuell überhaupt keinen Ausweg mehr.
Die Brandmauer spaltet ja nicht nur die Politik, sondern auch die ganze Gesellschaft. Nun könnte man sagen, teile und herrsche, also ein gespaltenes Land, kann den Regierenden nur recht sein. Aber ist das wirklich so, dass die bisher regierenden Parteien von dieser Spaltung profitiert haben? In Sachsen-Anhalt sehen wir ja nun gerade das Gegenteil.
Ja, das ist wirklich ein interessanter Vorgang, weil bis dato hat natürlich die SPD, die Grünen und auch die Linkspartei haben massiv von der Brandmauer profitiert, weil die CDU niemals die Chance hatte, ohne sie Politik zu machen, weil sie keine Mehrheit mehr finden konnte. Das heißt also, die drei linken Parteien hatten so eine Art Lebensversicherung durch die Brandmauer, weil die CDU keinen anderen Koalitionspartner mehr finden konnte im Parteienspektrum. Damit haben sie natürlich etwas ganz grundsätzlich Undemokratisches gemacht, weil eine der großen Definitionen von Demokratie lautet ja, es muss eine wählbare Opposition geben. Wir erleben es ja in Russland, in der Türkei, in allen totalitären Regimen erleben wir ja, wie immer Oppositionsparteien in dem Moment verboten werden, wo sie tatsächlich anfangen, eine Gefahr für die jeweiligen Machthaber zu sein. Das wirklich Schrille in Deutschland ist, dass die Verteidiger von unserer Demokratie, wie es immer genannt wird, es für eine demokratische Tugend halten, den aktuell stärksten Mitbewerber im Parteienspektrum mit einem Verbotsverfahren aus der Wählbarkeit herauszuklagen. Also sie machen im Prinzip das, was in autoritären Systemen immer gemacht wird, sobald eine Opposition irgendwie in die Nähe der Macht kommt, muss sie verboten werden. Und das ist natürlich schon sehr erklärungsbedürftig. Interessanterweise wird diese Frage aber nie gestellt.
Wie schätzen Sie das ein? Kann man als Brandmauerbefürworter gleichzeitig ein guter Demokrat sein?
Ja, das ist ja genau die Behauptung, weil immer dann dieser logische Trick angewendet wird, dass gesagt wird, naja, die AfD sei ja überhaupt gar keine demokratisch legitime Partei. Insofern sei ihre Ausgrenzung und ihr Verbot eine Sicherung der guten Demokratie. Damit wird natürlich eine Unterscheidung eingeführt zwischen guter oder unserer Demokratie und einer irgendwie undemokratischen Demokratie, die es so gar nicht gibt innerhalb unseres Staatssystems. Also es gibt erlaubte Parteien, es gibt verbotene Parteien, aber es wird momentan eine dritte Kategorie eingeführt, die da lautet, die ist zwar noch nicht verboten, aber sie ist auch nicht mehr legitim. Und das ist eine Meisterleistung eigentlich an linker Strategie, was dort gelungen ist, dass man den einzigen wirklich gefährlichen Bewerber von rechts mit dieser Art von Stigmatisierung so weit ausgegrenzt hat, dass selbst die Mitte-konservative Partei nicht mal mehr damit sprechen darf.
Nun wird ja gerade in Sachsen-Anhalt, aber nicht nur dort, die Angst vor einem angeblich wieder aufziehenden Faschismus geschürt. Wer hat da ein Interesse dran und wer profitiert davon, wenn Menschen das glauben?
Jetzt muss man vielleicht mal die andere Seite der Dialektik betrachten. Als die AfD gegründet wurde, vor mittlerweile irgendwie 16 Jahren, da war sie natürlich, wie wir wissen, eine Partei von Volkswirtschaftsprofessoren, deren einziger Inhalt eigentlich war, dass sie die Euro-Rettungspolitik im Zuge der Weltfinanzkrise kritisch sahen. Sie wollten sozusagen nicht, dass Deutschland in diesem sehr großen Maße, wie es dann ja stattgefunden hat, für die Rettung der Stabilität der Währung haften soll. Das war der Hauptantrieb der Gründung der AfD. Der Name leitete sich daraus ab, dass Angela Merkel sagt, es gibt keines alternativlos meine Politik. Und haben die in einem gewissen Karlauer Witz gesagt, nein, nein, es gibt eine Alternative und die nennen wir jetzt auch so. Von Anfang an ist diese Partei mit den wiederum alten linken Trick ausgegrenzt worden. Man hat sie als Nazi-Partei diffamiert und damit unmöglich gemacht, dass die CDU mit ihr irgendwie sprechen darf. Interessanterweise hat die Merkel-CDU das von Anfang sehr willfährig mitgemacht. Immer in der Hoffnung, dass wenn man die nur heftig genug als Nazis beschimpft, dann wird sie so sehr unwählbar für die bürgerliche Mitte, dass sie dann ganz schnell wieder verschwinden wird. Das Gegenteil war der Fall, weil man irgendwie nicht realisiert hatte, ist, dass in diesen etwas polarisierten und durch das Internet immer erregten Diskursen diese Art von Ausgrenzung zu ganz starker Reaktanz führt. Also sprich, der Nazi-Vorwurf löst momentan überhaupt keine abschreckende Wirkung mehr aus, sondern er löst einfach aus, dass die Leute sagen, ja gut, dann bin ich halt Nazi, ich wähle sie aber trotzdem. Sprich, es gibt einen absoluten Normalisierungseffekt. Das ist wiederum nicht gut, dass der so eingetreten ist. Und das Zweite, was eigentlich wirklich bedenklich ist, ist, dass die AfD als eigentlich, sag mal, rechtskonservative, so eine Art konservative CSU bundesweit gegründet wurde und dann aufgrund der Ausgrenzung und dieser permanenten Diffamierung als Nazi-Partei die Folge war, dass alle moderaten Kräfte sukzessive die Partei verlassen haben. Wir erinnern uns an die ganzen Vorsitzenden, Lucke, Meuthen und Petri sogar, die permanent sozusagen herausgedrängt wurden und permanent radikalere und teilweise auch wirklich rechtsradikalere Kräfte in die Partei eingetreten sind. Und jetzt stehen wir vor einem Problem, dass diese Partei an die absolute Mehrheit kratzt und keiner weiß mehr, wie er damit umgehen soll.
In der aktuellen Debatte um die AfD nach der Sachsen-Anhalt-Wahl habe ich allerdings auch den Eindruck, dass viele Linke und Grüne ihre Behauptungen über die AfD, also faschistische Machtergreifung und so weiter, selbst gar nicht glauben, sondern dass das nur ein eingeübtes Ritual ist, was immer und immer wiederholt wird. Was meinen Sie?
Ja, es ist halt eben beides. Es ist ein absolut sich leergelaufenes Ritual und es kommt aus dieser eben beschriebenen Strategie heraus, dass man meint, den politischen Gegner maximal damit zu schaden, indem man ihn Nazi nennt. Also momentan liegt die Wahrheit, wie ja so oft im Leben, wirklich in der Mitte. Also diese Vorwürfe sind ritualhaft und sinnentleert und haben nur strategische Gründe. Das Problem ist aber, dass diese Vorwürfe dazu geführt haben, dass die AfD sich quasi an diese Vorwürfe angenähert hat in ihrer Form. Und das ist etwas, wo dringend man einen Rückwärtsgang einlegen muss, weil das kann sozusagen nur in einer Eskalation enden, wenn es immer so weitergeht. Und das kann, glaube ich, niemand wollen.
Wer muss den Rückwärtsgang einlegen?
Naja, immer noch die Mehrheit der Gesellschaft. Weil es gibt ja viele Punkte, die die AfD sagt, die ja von einem Großteil der Bevölkerung auch unterschrieben würde. Also ich meine, Martenstein hat es mal in diesem berühmten Vortrag gesagt, viele Punkte der AfD sind doch eigentlich das, was mal eine Helmut Schmidt-SPD gesagt hat oder eine Helmut Kohl-CDU gesagt hat in den 80er Jahren. Die sind nur mittlerweile so überlagert, auf der einen Seite von dieser Diffamierungskampagne von links, aber auf der anderen Seite auch durch bestimmte, sage ich mal, übertrieben rechte Akteure in der AfD. Und wenn die AfD es schaffen würde, diese, sag ich mal, übertriebenen Stimmen nicht so sehr nach vorne zu stellen und auf der anderen Seite man endlich abrüsten würde von der Bahnauer und sagen würde, wir versuchen mal mit der AfD so zu reden, als wäre sie ein Konkurrent, mit dem man aber trotzdem überhaupt erstmal sprechen könnte, dann würden beide Seiten, so wäre zu hoffen, einen Weg der Normalisierung einleiten. Also sprich, die AfD würde anfangen, ihre Radikalität zurückzuschrauben und die Gegner würden sagen, wir dürfen sie nicht permanent sozusagen in die Radikalität hineintreiben. Aber davon ist momentan ja in Deutschland gar nichts zu sehen. Das wäre sozusagen das Modell der roten Linien statt der Brandmauer.
Es ist ja schon länger so in Deutschland, dass was immer auch politisch diskutiert wird, es geschieht immer auf eine moralisierende Art. Eine sachliche Diskussion gibt es kaum noch. Wo kommt diese Übermoralisierung her? Wann hat das angefangen? Wissen Sie das?
Ich glaube, das hat es immer schon gegeben, nur halt in Wellen. In Deutschland ist es immer diese Welle der Moralisierung besonders hoch. Es ist natürlich ein Produkt der 68er-Generation, also sprich des studentischen Aufstands gegen das Establishment, was mit ganz stark moralischen Kategorien einherging, was dann von der Partei der Grünen also zur DNA ihrer Partei gemacht wurde, also die berühmten Wahlsprüche der Grünen, wir sind nicht links, wir sind nicht rechts, wir sind vorn oder wir machen keine Gesetze, sondern wir retten die Welt. Also letztlich sagen die Grünen ja immer, wir machen gar nicht Politik, sondern wir sind die besseren Menschen. Und das ist natürlich ein Ton, der dadurch in die politische Debatte kommt, der wahnsinnig toxisch ist. Weil Moral führt immer dazu, dass die eine Seite sich für besser hält und eine andere Seite abgewertet wird. Und die Seite, die abgewertet wird, findet das natürlich gemeinhin nicht gut und wehrt sich dagegen. Und dann ist man in einem letztlich einem Konflikt gefangen, wo es nicht mehr um Sachinhalte geht, sondern nur noch um Statuskämpfe geht. Also wer ist irgendwie der Bessere, wer setzt sich durch? Eigentlich besteht Demokratie, der Witz darin, dass man primär aus Feindschaftsbeziehungen Konflikte macht, die man sachlich lösen kann, nämlich mit Mehrheiten und mit Argumenten. Die Moral steht immer quer dazu. Also sie gehört in dasselbe Register, wie was wir eben beschrieben haben mit der Brandmauer. Also sie akzeptiert den politischen Gegner nicht als einen Wettbewerber um Mehrheiten, sondern sie diffamiert ihn als einen Feind, der besiegt werden muss. Und wenn man einmal auf dieser Straße drauf ist, kommt man auch ganz schwer wieder runter. Das mache ich aber am selben Punkt wie eben. Also wenn man da nicht irgendwie mal intelligenter wird und sagt, da müssen wir mal wirklich jetzt stoppen und den Rückwärtsgang einlegen und nicht ständig sagen, wir sind die besseren Menschen, sondern sagen, jetzt lass uns mal unsere Argumente begucken, lass uns mal die Argumente der anderen Seite begucken und dann gucken wir mal, wie ein Kompromiss möglich ist. Dann schaukelt sich die Sache immer weiter hoch.
Über das Wesen der Brandmauer und die Übermoralisierung in Deutschland sprach ich mit dem Dramaturgen und Kultursoziologen Professor Bernd Stegemann von der Berliner Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Sein Buch »Meine deutschen Dämonen – Eine persönliche Kritik der Erinnerungskultur« ist im Verlag Mattes und Seitz erschienen. Professor Stegemann, ganz herzlichen Dank.
Jo, danke schön.